ARD Sounds.
Mit einem Kater aufwachen ist definitiv nicht geil. Das wissen wir. Kopfweh, Übelkeit, you name it. Manchmal lohnt es sich, manchmal aber auch nicht.
Ja.
Meist weiß man ja auch, woran es liegt. Also an dem einen oder anderen alkoholischen Getränk zu viel.
Mhm.
Oder auch einfach das Durcheinander, ja. Aber mal angenommen, Anna, du warst aber jetzt nicht so auf einer großen fetten Party, sondern zu einem so gemütlichen Dinner bei Freunden.
Oh.
Ja, es gab netten Weißwein, den jemand mitgebracht hat. Und am Ende hattest du vielleicht eins oder zwei Gläser davon. Aber nicht mehr, weil es war ja ein entspannter Abend.
Ja.
Da will man es ja nicht übertreiben. Und trotzdem, am nächsten Morgen, so ein Kater des Todes. Why? Das ist doch sonst nie so. Du erfährst dann, den anderen bei der Dinnerparty geht's genauso.
Ha?
Kann das echt von dem bisschen Wein kommen? Oder warum fühlt es sich so an, als wäre irgendwas mit dem Wein nicht in Ordnung?
Oh oh.
Ich bin Katjana Gerz.
Ah, und ich bin Anna Duschimi.
Und das hier ist Cuff Crimes, exklusiv in der ARD Sounds App.
Hier sprechen wir jede Woche über mal lustige, mal schaurige, immer aber ziemlich absurde Geschichten, die so nur in der Provinz passieren können.
Und heute geht es um einen Mann, der in den 50er Jahren ziemlich schmutziges Geschäft mit Wein gemacht hat. Also für unsere heutige Geschichte geht es nach Hessen, genauer genommen nach Geisenheim in Rheingau. Das ist ein kleines Städtchen, nicht weit weg von Mainz und Wiesbaden.
Mhm.
Und die Geisenheimer lieben ihren Wein.
Zu Vino sage ich Nino.
Also im Sommer gibt es da Weinfeste, dann natürlich auch Weinwanderungen, alles.
Mhm.
Ja, der Rheingau ist eines der bekanntesten Weinanbaugebiete Deutschlands.
Stimmt.
Übrigens, und das hatten wir noch nie bei Cuff Crimes, ist Geisenheim voll der renommierte Hochschulstandort.
Das wusste ich nicht.
Mhm. Seit 150 Jahren kann man in Geisenheim studieren und zwar, what do you think?
Weinbau. Weinbau. Ja.
Weinwirtschaft und Getränketechnologie.
Also im Studium trinkt man ja eh viel, aber dann so quasi
nochmal
legal.
Hast du deine Hausaufgaben gemacht, Anna? Ich vergesse.
Ja.
Gestern viel getrunken. Der Weinbau dominiert den Alltag vieler Familien. Es gibt viele kleine Winzerbetriebe, die hart arbeiten müssen, um mit der Konkurrenz aus der Region mithalten zu können.
Mhm.
Und auch Valentin, ja, hat seine Leidenschaft für gute Weine zum Beruf gemacht. Valentin kommt auch aus Geisenheim, wohnt auch schon immer da und er ist Weinhändler seit über 20 Jahren. Wir verwenden in dieser Geschichte übrigens Valentins echten Namen. Der Fall wurde nämlich damals auch medial groß diskutiert, aber ich will noch nicht zu viel verraten.
Mhm.
Alle anderen Namen haben wir aber geändert, um
okay.
die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu schützen. Ich stelle dir mal Valentin vor.
Mhm.
Valentin ist in den 50er Jahren um die 40 Jahre alt. Er ist stämmig gebaut, hat blonde Haare und ist ein lebenslustiger Kerl. Der hat immer einen witzigen Spruch auf Lager. Das hört sich an wie wir eigentlich, ja? Genauso stelle ich mir auch so einen guten Weinhändler vor.
Ja, finde ich auch.
Valentin hat auch eine Familie, aber über die wissen wir jetzt nicht sehr viel. Er hat auf jeden Fall einen Stiefsohn. Das wissen wir, weil er später auch Interviews gegeben hat.
Okay.
Übrigens, die meisten Infos für diese Folge haben wir aus den Archiven der ARD und anderen veröffentlichten Berichten zur Story. Also in Geisenheim kennen die Leute Valentin, also sie mögen ihn.
Mhm.
Von Valentin kaufen sie auch gerne mal 1-2 Flaschen auf Vorrat, denn Valentin kennt sich gut aus.
Ja, ich kenne mich nicht gut aus mit Wein, aber ich glaube, man muss den so nehmen und dann so schwenken,
riechen. Und er ist nicht nur Weinhändler, sondern auch Weinküfermeister. Tatsächlich ist Weinküfer auch Weintechnologen, so nennt man das. Weinküfer bzw. Technologe ist für die gesamte Weinherstellung im Weinkeller verantwortlich. Er sorgt also dafür, dass aus Trauben dann auch ein fertiger Wein wird.
Mhm.
Das macht nämlich gar nicht immer der Winzer selbst.
Mhm.
Der Winzer baut die Trauben im Weinberg nur an und erntet sie. Und der Weinküfer nimmt dann die Trauben entgegen, presst sie und macht daraus Most, also Traubensaft.
Okay.
Most equals Traubensaft. Das war's aber noch nicht.
Ja.
Und jetzt tauchen wir ein bisschen in die Weinkenner-Bubble ein. Der Weinküfer beobachtet den Gärprozess, filtert die Hefe und die Trübstoffe aus dem Wein und füllt ihn am Ende in die Flaschen ab.
Oh.
Und als Weinküfer probiert man den Wein ständig, ja, um zu schauen, ob er gut schmeckt.
Da weiß
das
ich
wäre
schon.
Unser Job. Also dafür brauchst du natürlich einen guten Gaumen und wenn das halt alles passt, kann der Wein dann auch verkauft werden.
Okay.
Für unsere Geschichte bedeutet das, Valentin kennt sich nicht nur mit dem Verkauf, sondern auch mit der Herstellung von Wein aus.
Okay.
Valentin kauft Trauben von lokalen Winzern ein und stellt daraus seinen eigenen Wein her, aber häufiger kauft er einfach den Wein von anderen Herstellern auf und verkauft ihn dann weiter.
Ah, okay.
Und das macht er halt im großen Stil.
Mhm.
In Geisenheim hat er einen riesigen Weinkeller, wo er fässerweise Wein lagert und eben auch selbst welchen macht.
Mhm.
Hast du einen Weinkeller?
Ob ich einen Weinkeller habe? Ich habe nicht mal einen Garten.
Ich weiß auch nicht, warum ich das gefragt habe. Ich wollte dir nur von mir sagen, dass wir einen Keller haben, wo wir tatsächlich 3 Rotweine gelagert haben.
Das ist für mich ein Weinkeller.
Ja, aber der ist zugemüllt mit unserem ganzen Zeug, was wir nicht wissen, schmeißen wir es weg oder lassen wir es einfach hier rotten. Und ich habe nämlich so einen aus Holz, so Weine reintut, auf der Straße gefunden.
Und das du mit deinen Sachen, die du immer auf der Straße findest, ne?
Gold.
Aber gut.
Ich kann dir mal erzählen, wie Valentins Alltag so aussieht. Ein Tag beginnt meistens noch vor Sonnenaufgang. Während viele in Geisenheim gerade erstmal aufwachen, steht er schon in seinem Weinkeller zwischen den vielen Fässern und Tanks. Dort prüft er den Wein, riecht daran, kostet kleine Schlücke und kontrolliert, ob die Gärung richtig läuft.
Uff, also früh am Morgen
so
schon,
früh, das ist schon,
da wird mir schlecht werden. Ich krieg gerade Kaffee so runter. Also selbst wenn du es aussprichst, ich finde so, es gibt so Geschmäcker, die sind so für ab 13 Uhr gedacht. So, und dazu gehört, ich finde Oliven kann man auch nicht am Vormittag essen.
Ja, das stimmt.
Das finde ich schwierig. Artischocken meiner Meinung nach gehören auch eher in den Nachmittag.
Das macht er auch nicht alles alleine. Valentin hat ein kleines Team.
Hm.
Die unterstützen ihn bei der Weinherstellung, beim Verkauf und in der Buchhaltung. Also Valentins Weingeschäft in Geisenheim läuft gut.
Sehr schön.
Wie schon gesagt, seine Weine schmecken den Leuten und er hat einen wirklich guten Ruf. Aber Valentin ist eben auch ein kleiner Perfektionist.
Oh je.
Also versucht er, seine Weine immer noch einen Tick besser zu machen.
Mhm.
Er hat da ganz besondere Methoden. In den 50er Jahren ist es nämlich erlaubt, den Wein zu schönen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ihn zu behandeln.
Mhm.
Das funktioniert so. Man schüttet während des Gärprozesses flüssig Zucker in den Most, um den Alkoholgehalt anzuheben.
Ja, aber das gibt auch Kopfschmerzen,
ja,
ne?
Wenn ich das lese, kriege ich schon Kopfschmerzen.
Nee, ich brauche einen Zucker. Ganz trockenen Wein.
Ja, aber was ich nicht wusste, ist, dass wenn du Zucker reintust, dass der Alkoholwert hochgeht.
Ja.
Das haben tatsächlich die meisten Weinküfer so gemacht.
Ja.
Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Also nicht nur, dass der Alkohol höher wird, aber warum?
Der Zucker ist flüssig, den sie reinmachen, oder was? Dann haben sie auch mehr, oder? Dann können sie mehr verkaufen.
Also das bedeutet?
Ökonomische Gründe, genau. Mehr Geld.
Mehr Money, Money, Money. Denn wenn ein Getränk mehr Alkohol enthält, kann man es auch teurer verkaufen.
Mm.
Außerdem schmeckt es den meisten Menschen auch besser, wenn der Wein mehr Alkohol enthält.
Echt, ja?
Bei mir würde ich sagen, ich mag es eigentlich eher, wenn es nicht so viel ist, weil dann kann ich mehr trinken. Die Erhöhung des Alkoholgehaltes mit Zucker nennt sich auch Anreicherung. Ja.
Hm.
Und ist in gewissermaßen auch heute noch bei der Herstellung von deutschen Qualitätsweinen erlaubt. Also nicht überall, sondern muss schon gewisse Qualität haben. In anderen Ländern wird das übrigens auch genauso gemacht. Valentin tüftelt also Tag und Nacht, um seine Weine immer besser zu machen. Und auch den Profit zu steigern, natürlich.
Mhm.
Valentin likes the money. Aber irgendwann stehen er und sein Team vor einem Problem.
Oh.
In den Jahren 1954 und 1955 ist Rotwein extrem teuer. Ja, das Wetter ist oft ziemlich schlecht. Frost, Regen, wenig Sonne. Dadurch können weniger und schlechtere Trauben geerntet werden.
Mhm.
Und insgesamt ist nur wenig Wein in der Region verfügbar. Das heißt, wenig Angebot equals hohe Preise.
Ja.
Die Trauben aus dem Rheingau sind quasi ein rares Gut.
Ui.
Und wie gesagt, er kauft ja auch da.
Ja.
Valentin beschließt deshalb, Rotwein aus Rheinhessen aufzukaufen.
Ah, okay.
Nebenan, ja. Der ist nämlich viel billiger als der Wein aus dem Rheingau. Und warum, fragst du dich? Bestimmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die rheinhessischen Winzer erstmal auf Ertragssteigerung gesetzt. Statt hochwertigem Wein wird also Massenware produziert.
Mm.
Der rheinhessische Wein ist deshalb auch nicht so gut wie der Rheingau.
Okay.
Macht Sinn. Aber irgendwie muss Valentin ja weitermachen.
Ja, klar.
Er hat ja schließlich auch Mitarbeiter, die er zahlen muss.
Ja.
Ja, blöd ist aber nur, der Rotwein aus Rheinhessen ist halt echt
nicht so lecker.
Genau.
Ja.
Und den hat er jetzt in Massen in seinem Weinkeller stehen.
Oh.
Also er hat sie gekauft,
mhm.
er hat sie jetzt da.
Das
aber so kauft ja keiner. Also der hat ja einen Qualitätsstandard.
Ja, ja, ja.
Und die schmecken halt nicht. Der Perfektionist in ihm sagt, ach, das kriegen wir irgendwie besser hin.
Ja.
Er versucht es mit Zuckerwasser. Oh, Das hilft aber auch nicht so richtig. Er überlegt und überlegt und er hört sich bei Kollegen um. Ja. Was machen die? Vielleicht hat ja der ein oder andere einen Tipp. Und?
Jetzt kommt's.
Einer von ihnen hat tatsächlich eine Idee. Valentin, jetzt halte ich fest. Halte
ich irgendwo Angst, fest. Ja. Ich halte mich an der Traube fest.
Valentin soll Knochenkohle in den Wein einrühren.
Was? Knochenkohle? Ich weiß nicht mal, das sind zwei Wörter, die meiner Meinung nach nicht zusammengehören, wie Artischocken vor 11 Uhr.
Feines, schwarzes Pulver.
Boah, mir wird schwindelig.
Das wird aus echten Tierknochen gemacht, die ganz heiß erhitzt werden.
Hä?
Also es klingt zuerst mal wirklich ekelhaft, ja? Also alles daran. Okay, aber der Kollege meint, Knochenkohle würde den Wein insgesamt neutralisieren. Ja, selbst der Wein denkt sich,
bitte nicht.
Geh weg.
So schlecht sind wir nicht, wir Rheinhessener. Bitte nicht noch Knochenkohle reinmachen.
Aber die Kohle zieht den schlechten Geruch und den ekligen Geschmack wie ein Magnet. Danach muss der Wein nur noch gefiltert werden. Die schwarze Kohle mit dem ekligen Geschmack bleibt im Sieb hängen. Der Wein, der unten herausläuft, ist wieder sauber und schmeckt gut. Also gesagt, getan, Valentin legt sofort los. Wieder zurück in seinem Weinkeller rührt er die Knochenkohle in die Weintanks ein. Und einer seiner Mitarbeiter, ja, so steht es später in einem Interview, kann gar nicht glauben, was da passiert. Denn, der Rotwein, der da am Filter herausläuft, ist nicht mehr rot, sondern weiß.
Hä? Also ich habe in Chemie und in Kunst nicht aufgepasst, aber
also
farbenlehrermäßig, was
durchsichtig.
Ist passiert?
Die Kohle hat wirklich
alles rausgezogen.
Wahrscheinlich war der so unlecker, also der war so ekelhaft,
alles
dass der
raus.
Alles raus. Wie gesagt, die Farbe ist einfach weg und dafür hat er einen neuen Weißwein mit gutem Geschmack. Und damit hat er sein Ziel erreicht.
Ganz kurz, eine Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wird... Ich traue mich nicht, das zu fragen. Wird Rotwein aus den roten Trauben gemacht und Weißwein aus den weißen Trauben? Oder wird da einfach...
Ja.
Nein, du wusstest das sein.
You didn't know?
No.
No, I didn't know either.
Okay, krass.
Nee, Rotwein wird aus roten Trauben gemacht und Weißwein wird aus weißen Trauben gemacht. Aber bei Valentin ist die Farbe egal. Er macht aus allem weiß.
So nämlich.
Und jetzt wird's ganz abgefahren. Seinen Fake-Weißwein mischt er jetzt mit echtem Weißwein und verkauft ihn als, Achtung, Liebfrauenmilch. Kennst du den Wein?
Ja, der sagt mir was. Gänsehaut.
Also, das ist ein guter Name.
Aber dem ist ja alles egal jetzt ab jetzt, oder? Jetzt wird gefreestyled, oder? Jetzt kann man alles machen.
Liebfrauenmilch ist einfach ein lieblicher Weißwein. Also hat nichts mit Milch zu tun.
Ja.
Aber der Name Liebfrauenmilch hat sich Valentin jetzt nicht selbst ausgedacht. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es den Liebfrauenmilchwein und anfangs durfte der Name nur für Weine aus den Weinbergen der Liebfrauenkirche in Worms verwendet werden.
Ah, ja. Ich dachte, das wäre sowas so Sexistisches. So, wir machen aus hysterischen Weibern Liebfrauen, indem wir ihnen süßen, süffigen Wein geben, damit sie in Fresse halten, so ungefähr. Ja. Sorry.
Nee, aber ich war letztens in einem Fine Dining Restaurant.
Okay, feine Dame. Nee, erst der Weinkeller und dann Fine Dining Restaurant?
Nee, ich wurde eingeladen. Die Frau, die da gearbeitet hat, kam dann zu den Tischen, hatte zwei Weine dabei und hat gesagt, hier, das ist jetzt für die Frauen und dann hier den Weißwein für die Männer. I'm like, hä? Weil er meinte, der ist etwas leichter.
Ich hasse so gegenderte Restaurant-Experiences. Ich bin so wirklich, also woher weißt du das?
Ja.
Warum nimmst du an, dass ich das...
Ja, und auch ein Mann kann ja auch ganz leichten Seichten haben wollen.
Ja.
Und eine Frau kann sagen, ey, ich will es noch derber als...
Es ist so Quatsch, ne? Oder für die Frauen, darf es ein Salat sein? Nein.
Give me the fucking steak.
Ja.
Schnell wurde der Wein auch außerhalb Deutschlands berühmt. Ja. Im 19. Jahrhundert gehört die Liebfrauenmilch sogar zu den teuersten Spitzenweine Europas und wurde sogar im englischen Königshaus getrunken. Also der ist schon gut. Ja.
Okay.
Liebfrauenmilch gibt es heute übrigens immer noch, aber vom Fame ist da wirklich nicht sehr viel übrig. Du bekommst ihn mittlerweile für 4 Euro im Supermarkt. Weil der Name aber lange Zeit nicht rechtlich geschützt war, haben ihn viele Winzer und Weinhändler kopiert. Und einer von ihnen ist...
Valentin.
Richtig. Wichtige Voraussetzung, damit man seinen Wein Liebfrauenmilch nennen darf. Der Wein muss aus einem Anbaugebiet in der Pfalz, Rheingau oder Rheinhessen stammen.
Okay.
Diese Voraussetzungen erfüllt Valentin ja so
halb,
semi.
Ne?
Ja. Denn der Basiswein kommt zwar aus Rheinhessen, aber erstens war er ursprünglich ein Rotwein und kein Weißwein. Und zweitens hatte dafür ja zwei Weine zusammengemixt. Und sehr wahrscheinlich kam der andere Wein aus dem Ausland. Dazu kommen wir aber gleich noch.
Mhm.
Ja, geht noch weiter. innerhalb kürzester Zeit ist von dem Rotwein, den er ja zu Weißwein gemacht hat, nichts mehr da. Gleichzeitig wollen seine Kunden aber immer mehr von diesem Liebfrauenmilch, die sind so geil drauf. Also braucht Valentin einen neuen Plan. Ja, und weil ihm das mit dem Knochenkohle so irgendwann mal ein bisschen zu viel wurde und zu aufwendig, er kauft billigen Most aus Frankreich. Und dann mischt er diesen Billow-Wein, mehr oder weniger, aus dem Ausland mit deutschem Wein aus seiner Region. Also mixt es zusammen. Und das funktioniert auch. Die Leute lieben Valentins Liebfrauenmilch.
Krass.
Absolut niemand ahnt, dass der Wein gefälscht und dass Valentin ein Betrüger ist. Weil das ist jetzt die
das
Sache.
Ist das
er
eigentlich.
Ist ein Betrüger. Heute sind die Gesetze noch strenger und noch kontrollierter. Damals nicht so krass wie jetzt. Aber er ist auf jeden Fall ein Betrüger. Definitiv. Weil er macht ja eine Fälschung. Er sagt, das ist das und das ist es ja einfach definitiv nicht. Tatsächlich dauert es wieder nicht lange, dann wird er richtig mutig, der Valentin. Valentin fängt nämlich damit an, nur noch den allergünstigsten Wein aus Frankreich zu nehmen und ihn nicht mit seinen regionalen Weinen nochmal zu mixen, sondern nur mit Wasser zu strecken.
Oh, jetzt wird's aber,
abgefahren.
Jetzt ist es wirklich kriminell, ne?
Ja, und zwar nicht wenig Wasser. Also auf 100 Liter Most kommen, was denkst du?
Oh, macht der eine 1-1-Mischung und noch 100 Liter Wasser? Noch mehr? 200?
Yes! Er verkauft also gepanschten Wein.
Ja.
Also das gepanscht ist das Fachbegriff für, wenn man ein alkoholisches Getränk mit Wasser verdünnt.
Ich kenne mich aus, weil früher hatte mein Stiefvater immer so einen bestimmten Likör. Ich glaube so ein Waldmeisterlikör oder Brombeer, keine Ahnung. Ja. In so einer teuer aussehenden Karaffe bei uns im Wohnzimmer. Und dann als Teenager hatten wir halt kein Geld für Alkohol. Dann haben wir immer so
und
mit Freunden daraus getrunken und dann da immer Wasser reingemacht. Und ich war irgendwann auch Big Valentin, not the little one. Ich habe die ganze Zeit einfach immer mehr Wasser reingefüllt. Und irgendwann, mein Stiefvater trinkt halt so gut wie keinen Alkohol und ich dachte, das wird niemals auffliegen. Das ist
Ja. Und
das,
dann?
Ja, und dann irgendwann hat er das mal serviert.
Oh no, and everybody's like...
Du.
Und weil durch das Wasser die Farbe, die Aroma und der Alkoholgehalt des Weines ja immer dünner werden, mischt er im zweiten Schritt verschiedene Zutaten dazu. Oh, und jetzt wird's lecker. Zum Beispiel Zucker, Säure, Glycerin und Pottasche. Pottasche klingt erstmal richtig eklig, ist aber eigentlich nur Kaliumcarbonat, also eine Verbindung der Kaliumsalze von Kohlensäure und damit ein Triebmittel ähnlich wie Backpulver.
Oh.
Ein kleiner Funfact, man benutzt Pottasche gerne auch mal bei Lebkuchen und Plätzchen backen.
Oh, habe ich beides noch nicht gebacken.
Nö, was er macht, geht gar nicht. Ja? Er verfälscht den Wein ja komplett. Und kommt damit ernsthaft durch, ja? Also der gepanschte Wein kommt zum Beispiel wieder als Liebfrauenmilch und unter dem Namen Niersteiner Domtal in den Verkauf. Und jetzt muss ich an dieser Stelle sagen, also das ist natürlich alles Valentins Idee, aber wir haben ja schon am Anfang etabliert, es gibt ja die Mitarbeiter und die machen mit, ja? Also das zum Beispiel der Buchhalter Harald, der dokumentiert das natürlich alles und der weiß auf jeden Fall Bescheid. Und wir wissen, dass Valentin bei der Herstellung der Weine Hilfe von seinem Mitarbeiter Theodor bekommen hat. Der ist gerade mal Mitte 20.
Aha.
Klar, also irgendwo natürlich, du bist ja abhängig von deinem Chef.
Ja, eben.
Aber Harald und Theodor unterstützen ihn.
Also ich sehe die Hauptschuld aber auf jeden Fall trotzdem bei Valentin.
Absolut,
ne?
Aber sie sind irgendwie Mittäter. Valentin wird zum absoluten Fachmann für Weintechnologie.
Naja.
Angeblich eignet er sich durch das Punchen sogar so viel Wissen an, wie es kein normaler Weinküfer zu der Zeit haben konnte.
Ja, das klingt so wie Breaking Bad, Drogenlabor, nur mit Wein.
Okay. Und seine ganze Arbeit, in Anführungsstrichen, zahlt sich aus. Valentin feiert mit seinem Fake-Wein seinen großen Durchbruch.
Okay.
Es gibt sogar das Gerücht, dass seine Weine im Restaurant des Deutschen Bundestags ausgeschenkt werden. Und nicht nur das, in einigen Kirchen wird es sogar als Messwein verwendet. Also, Valentin ist mega stolz auf sein großes Geschäft und ist überzeugt davon, dass er da eine echt geile Idee hatte. Er kauft billigen Wein aus dem Ausland, verdünnt ihn mal eben mit Wasser und verkauft ihn für ein Vielfaches weiter. So stelle ich mir auf jeden Fall vor. Wir wissen nicht genau, wie viel eine Flasche von Valentins Liebfrauenmilch gekostet hat, aber er hat ja auf jeden Fall ordentlich Plus gemacht. Laut des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins Time, also kannst du dir vorstellen.
So weit ist die Geschichte gegangen.
Soll Valentin mit seinem Wein zwischen 500.000 und 1 Million US-Dollar verdient haben.
Okay.
Jetzt machen wir mal Rechnung. Das sind in den 50ern mindestens 2 Millionen D-Mark. wenn man die Inflation berücksichtigt, bla bla bla, 6 Millionen Euro heute mindestens.
Krass.
Also die ganze Sache mit dem gepanschten Wein zieht Valentin jetzt über 2 Jahre durch.
Mhm.
Ohne dass ihm irgendjemand auf die Schliche kommt. Denn tada, der Wein schmeckt ja gut.
Ja.
Ist ja lecker. Das einzige Problem ist tatsächlich, von dem Wein bekommt man wohl einen ziemlich starken Kater.
Ja, ich meine, inzwischen ist es ja ein Cocktail.
Also ja.
Was ist das?
Da liegt ja auch der Widerspruch. Normalerweise sollte man von einem Glas bester Liebfrauenmilch keinen heftigen Kater bekommen,
nein,
oder? Schuld an den Katersymptomen sind die Zusatzstoffe, die Valentin in seinen Wein macht.
Ja.
Ja? Du erinnerst dich, das hat er gemacht, damit niemand merkt, dass der Wein zu 2/3 aus Wasser besteht. Sein Ziel war es, damit den Geschmack, den Alkohol und die Farbe künstlich wiederherzustellen. Valentin selbst hat nie aufgeschrieben, welche Zutaten er wirklich benutzt.
Ja.
Aber sein Einkaufszettel, ja, verrät ihn dann doch.
Oh.
Über einen Zeitraum von 4 Jahren hat er Folgendes für seine Weinherstellung besorgt. Fast 240.000 Kilo Weinzucker.
Uff.
5.700 Kilo Weinsäure.
Mhm.
3.500 Kilo Zitronensäure, 4.800 Kilo Glycerin, fast 760 Kilo Pottasche, 200 Kilo Zuckercouleur, 120 Kilo Ammoniumphosphat und 530 Kilo Zymol. Also das sind alles Zutaten, die man in der Weinherstellung durchaus kennt.
Okay.
Die sind in geringen Mengen nicht schädlich. Ja?
Das aber, ist, glaube ich, das Entscheidende.
Genau,
ne?
Also gering ist es kein Problem, aber Valentin hat halt einfach unfassbar viel davon benutzt, um aus seinem gestreckten Wein einen hochwertigen Qualitätswein zu machen.
Mhm.
Aber in dem Fall spricht sich das doch rum, wenn du von einem Glas Qualitätswein direkt Kopfschmerzen bekommst.
Ja, das sollte nicht so sein.
Ja, und so ist es auch. Jetzt geht in der Weinstadt Geisenheim das Getischel rum. Auf jeden Fall wird dann tatsächlich gegen Valentin ermittelt.
Oh.
Ja, weil er seine Einnahmen und seine Ausgaben an die Finanzbehörden weitergeben muss, können die Polizisten ganz einfach einsehen, was er in den letzten Jahren alles an Chemikalien gekauft hat. Und so kommt es dann, dass die Kriminalpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft beim Weinlabor von Johann vorbeifährt. Johann ist der Mann, der für Valentin die Analyse durchgeführt hat. Er hat zum Beispiel den Alkohol-, Zucker- oder Säuregehalt von Valentins Wein geprüft. Und da ist ihm aufgefallen, dass irgendwas mit den Weinen von Valentin
nicht stimmt.
Nicht stimmt. Er hat Valentin sogar gewarnt.
Ja.
Aber er hat nicht auf Johanns Warnung gehört. Ganz im Gegenteil, er hat ihm gegenüber sogar noch offen mit seiner genialen Fälschung geprahlt.
Ach so.
Ja. Von Johann, dem Laboranten, erhalten die Beamten jetzt alles, was sie brauchen, um Valentin zu überführen.
Mhm.
Ein erster Blick in den Unterlagen reicht. Da sagt einer der Polizisten zu dem Laborleiter, ja, das reicht ja, um den Mann 5 Jahre hinter Schloss und Riegel zu bringen. Das erzählt Valentin damals seiner Familie. Das haben wir aus einem alten ARD-Radiobeitrag aus der Zeit.
Okay.
Valentin bekommt am Ende dann doch mit, ja, dass ihm jemand auf der Spur ist.
Mhm.
Aber der ist die ganze Zeit so entspannt gewesen. Er denkt nach wie vor, das war so eine geile Idee.
Hä?
Aber als er dann von den Ermittlungen gegen ihn hört, geht ihm dann der Arsch auf Grundeis.
Aha.
Also fängt er an, die gepanschten Weine so schnell er kann wegzuschütten. Aber es bringt nicht viel. Ein paar Tage später sitzt Valentin in Untersuchungshaft. Wir schreiben jetzt den 27. Juni 1957. Es ist der Tag, an dem Weinküfer Valentin beim Amtsgericht Rüdesheim ein umfassendes Geständnis ablegen wird.
Aha.
Ja. Also er nimmt sein Herz in die Hand und fängt an zu reden.
Mhm.
Er sagt, von Herbst 1955 habe ich laufend ausländisches Most bezogen, dem ich 2 Teile Wasser zugesetzt habe. Um die Überstreckung zu verdecken, habe ich noch Glycerin, Pottasche und Säure zugesetzt und so den gewonnenen Wein als Liebfrauenmilch verkauft. Komplettes Geständnis.
Krass.
Jetzt kommt's weiter. Es kann auch sein, dass schon Wein von mir hergestellt worden ist, der keinen Traubensaft enthalten hat, sondern ein reines Kunstprodukt war. Das war im Herbst 1955 einmal der Fall.
Okay, der ist vielleicht seiner Zeit voraus. Ja. Der hat schon irgendwie Wein Also Jesus hat aus Wasser Wein gemacht, Valentin hat aus nichts
Chemikalien
Wein gemacht.
Valentin legt also nicht nur ein umfassendes Geständnis ab, er droppt auch noch das, was ich dir gerade gesagt habe, Wasser, Chemikalien. Damit haben wahrscheinlich selbst die Ermittler gar nicht mitgerechnet.
Nee.
Ja.
Das ist echt.
Finde ich auch ein bisschen Twist.
Ich glaube, der ist stolz darauf. Also, dass er irgendwie in diesen Kuh gelandet hat und darauf gekommen ist.
Hey, ich habe richtig viel Geld verdient, indem ich einfach
das
den
Rezept
Wein
haben.
Ja. Und als das Geständnis von Valentin in Geisenheim die Runde gemacht hat, entsteht ein regelrechter Winzer-Wutwelle. Und im Geisenheimer Lindenblatt, so heißt die Lokalzeitung, finde ich geil, Lindenblatt, steht am 9. August 1957, hoffen wir, dass er nach Verbüßung seiner gerechten Strafe nie mehr in unserer engen Heimat in Erscheinung treten wird. Im Grunde sagen sie, der soll nie wieder dazugehören. Ja? Valentin hat ja quasi die Berufsehre der Winzer aufs Höchste verletzt, sozusagen Hochverrat begangen. Aber wir wissen ja immer noch nicht so richtig, wie viel Wein er überhaupt gepanscht hat. Das versuchen sie erstmal herauszufinden. Kommen wir zum Prozess gegen Valentin. Der beginnt am 27. Januar 1958 im Landgericht Wiesbaden. Valentin sitzt bei seinen Verteidigern und macht einen ziemlich entspannten Eindruck. Der Zuhörersaal ist brechend voll. Und jetzt lauschen sie alle ganz gespannt, als der Richter zu sprechen beginnt. Der Vorwurf: Valentin soll zwischen 2 und 4 Millionen Liter mit Chemikalien gepanschten Wein fabriziert und verkauft haben. Und Valentin gesteht.
Ja, genau, das habe ich gemacht. Ja, ja, sag ich ja.
Sag ich ja. In den vergangenen 4 Jahren habe er, sage und schreibe, 1 Million Flaschen Wein verbessert, sagt er. Das gibt er zu. Außerdem kommt raus, er soll nicht nur Wein, sondern auch Sekt gefälscht haben. 100.000 Flaschen Sekt soll er unter dem Namen Geisenheimer Kabinett verkauft haben.
Ach,
so die Anklage.
Ach du grüne Neune.
Und übrigens, Valentin ist auch nicht allein angeklagt. Sein Assistent Theodor und sein Buchhalter Harald sitzen auch auf der Anklagebank.
Mm.
Sie sollen Valentin bei der gefälschten Weinproduktion geholfen haben. Theodor ist reumütig. Sehr detailliert schildert er dem Gericht, wie die Fälschung abgelaufen ist. Die genaue Rezeptur seines Chefs kennt er aber angeblich nicht. Und auch Valentin verrät, wie er seine Weine hergestellt hat. Am 5. Verhandlungstag redet er sogar ganze 50 Minuten lang darüber. Ja, erklärt alles. Allerdings ohne, da pass auf, das genaue Mischungsverhältnis seiner Zutaten zu verraten. Seine Begründung liegt darin, so lautet es: Ich bin ja nicht so blöd und verrate das Rezept. Dann machen die anderen das alle nach und die verdienen Geld und ich sitze im Knast.
Krass, der ist überhaupt nicht reumütig.
Ganz im Gegenteil, er findet das alles eher witzig.
Ach.
Und zieht die Vorwürfe gegen sich ins Lächerliche.
Das ist ja echt.
Er verteidigt sich immer damit, dass der Wein den Leuten doch geschmeckt hat. Für die Zuhörer im Saal ist Valentins Comedy-Show, so nennen die es, natürlich Unterhaltung pur. Klar, sie haben ihren Spaß. Immer wenn Valentin eine lustige Bemerkung macht, geht das Gekichere los. Ja?
Echt?
Das spricht sich natürlich rum. Und so kommen immer mehr Leute zu den Prozesstagen. Und auch die Presse wird auf den Prozess und den lustigen Angeklagten aufmerksam. Und Valentin, der hat natürlich seinen Spaß. Ja? Am Aschermittwoch 1958 soll dann das Urteil im Weinskandal fallen. Draußen ist es kalt. Mal schneit es, mal regnet es wieder. Heute ist zum ersten Mal sowas wie Anspannung zu spüren. Ja, wenn man da sitzt, alle sind so ein bisschen, was kommt. Valentin kommt rein und nimmt auf der Anklagebank Platz.
Mhm.
Natürlich ist auch große Presse Andrang. Und natürlich sitzen da auch wieder Vertreter der Weinbranche. Es wird getuschelt und dann kommt der Richter rein. Alle Anwesenden erheben sich. Und jetzt geht's los. Bei den Weinerzeugnissen handelt es sich eindeutig um Weinnachmachung. So steht es in einem chemischen Gutachten, das jetzt vorgetragen wird. Damit verstößt Valentin gegen das Lebensmittelgesetz und das Weingesetz in mehreren Fällen. Das Gericht Wiesbaden verurteilt Valentin deshalb zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft und zu einer Geldstrafe von fast 100.000 Mark. Aber das war es noch nicht. Valentin bekommt 5 Jahre Berufsverbot. Also er darf jetzt erstmal keine alkoholischen Getränke herstellen und verkaufen. Valentin ist geschockt.
Geschockt?
Geschockt, ja. Sein Stiefsohn erzählt später, mein Vater hat mit einer Verurteilung gerechnet, aber dass es so hart ausfällt, das hat ihn dann doch schon ziemlich erschüttert.
Das finde ich vergleichsweise mild, oder? Also.
Und jetzt halte ich fest. Das Ding ist, Valentin ist nämlich auch vorbestraft. Ein kleiner Auszug aus seinem Vorstrafsregister. Steuerhinterziehung.
Naja, klar, Standard-Einstieg.
Also,
das macht man. Das muss man sogar machen, quasi.
Das ist eine Prüfung.
Als Weinhändler. Also,
kann man. Ja. Weinfälschung, klar. Inbetriebnahme eines überladenen Kraftfahrzeugs. Fahrlässiger Rauschzustand mit Körperverletzung.
Achso, das mache ich aber auch jeden Freitag. Also das, ja, okay. Mhm.
Beleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Valentin ist also wieder straffällig geworden und bekommt deshalb jetzt dieses doch recht harte Urteil. Seine Mitarbeiter bekommen an diesem Tag auch ihr Urteil vorgelesen. Das fällt aber deutlich milder aus. Sein Assistent Theodor wird zu 5 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt und sein Buchhalter Harald erhält 10 Monate Haft. Man muss hier dazu sagen, ja, so ein Betrug im ganz großen Stil würde heute nicht mehr so funktionieren, ist klar. Durch moderne Labormethoden kann man mittlerweile genau nachweisen, aus welcher Region die Trauben stammen und ob der Wein gestreckt wurde.
Ach krass, ja, das geht. Okay. Ja.
Valentin, der sitzt also jetzt im Gefängnis in Butzbach. Dort kommen ihn tatsächlich nur sein engster Familienkreis besuchen. Alle anderen Freunde und vor allem seine Weinkollegen, ja, die wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Ja.
Aber Valentin behält trotz allem seinen Humor. Auch die Zeit geht rum. Ja?
Ja.
Das wird schon nicht so lange dauern, sagt er zu seinem Stiefsohn.
Mhm.
Und er sollte Recht behalten. Im November 1959 beschließt das Gericht, Valentin vorzeitig aus der Haft zu entlassen. Das heißt, er war gerade mal 1,5 Jahre im Gefängnis. Also wie er das geschafft hat, fragt man sich auch. Er hatte ziemlich schnell einen ganz besonderen Status. Valentin wurde Leiter der Wäschekammer. Wer schon mal im Knast war, weiß, die Wäscheleute sind die tollen
Leute. Das sind die Könige,
ja.
Außerdem kann er ja auch bestimmt, der kann ja, weiß ich nicht, aus Duschwasser Wein für die Leute machen. Das ist doch bestimmt auch hoch im Kurs im Gefängnis.
Genau,
oder nicht?
Richtig. Kann ja aus allem. Hey, gib mir einen Bleistift.
Luft.
Wein. Also Valentin steht jetzt vor einem Neuanfang. Ja? Der Mann ist jetzt Mitte 40, hat sein halbes Leben ja noch irgendwie so vor sich. Was meinst du, was er jetzt macht?
Okay, also in Anbetracht der Tatsache, dass er noch ein bisschen Berufsverbot hat. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass man da sich da so rauscharmen kann.
Mhm.
Traubensaft, war irgendwas Wesensverwandtes.
Jetzt hat er so überlegt und überlegt, was mache ich denn? Ich kann keinen Wein. Ich habe gerade einen Huhn gesehen. Warte mal, Huhn, ein Huhn, zwei Huhn. Huhn, gleich Eier. Weißt du, was er macht? Hühner zu halten und Eier zu verkaufen, das macht er jetzt. Mit dem Eierhandel verdient er überraschend gutes Geld. Allerdings kommt er finanziell nicht wieder so richtig auf die Beine.
Mhm.
Bekannte sagen, Valentin sei finanziell komplett abgestürzt. Ja. Seine Umsätze sind zwar riesig, aber der Gewinn ist offenbar deutlich kleiner, als man denkt. Aber wie immer, der gute alte Valentin hat seinen Humor immer noch nicht verloren. Wenn Leute ihn fragen, ob er jetzt auch bei Eiern tricksen würde, sagt er ganz selbstbewusst. Sein großer Traum ist es wohl, viereckige Eier zu züchten. Die könnte man nämlich besser stapeln. Uns interessiert natürlich auch sehr, was ihr über den ersten deutschen Weinskandal und den Witzbold-Valentin denkt. Schreibt uns auch gerne eure Meinung auf Instagram. Da heißen wir @CuffCrimes. Und wenn ihr schon mal da seid, folgt uns natürlich auch gerne. Oder meldet euch, wenn ihr uns von eurem Cuffcrime erzählen wollt. Vielleicht gibt es bei euch in der Region ja auch so eine Story, die irgendwie zur Historie der Gegend gehört. Wie unser Weinskandal.
Wir haben heute auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar den neuen True-Crime-Podcast This is America. Free Luigi. Da hört ihr die Geschichte des mutmaßlichen CEO-Mörders Luigi Mangione. Der Host, Kesha Beros, ein Freund des Podcasts, schönen Gruß an dieser Stelle, nimmt euch in 5 Episoden mit durch ein Verbrechen, das die USA in ihren Grundfesten erschüttert hat und die Grenzen zwischen Gut und Böse, Täter und Opfer verschwimmen lässt. Es geht von New York bis nach San Francisco, von Medienhype zu juristischen und gesellschaftlichen Abgründen. Alle Folgen von This is America, Free Luigi gibt es in der ARD Sounds App und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr aber auch in unseren Shownotes.
Cuff Crimes ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Radio Bremen und dem SWR für ARD Sounds mit Anna Duschime und Katjana Gerz. Autorin der Folge war Ann-Kathrin Schneider, Redaktion Radio Bremen Marlene Komper, Redaktion Kugel und Niere Lina Kempenich, Audioproduktion Joey Fleischhauer, Sounddesign Robert Sladecek.